echte Rendite. Der erste Teil von einer dreiteiligen Predigtsreihe, Abenteuer Geld. Und ich möchte euch zuerst einmal einfach ein Beispiel erzählen, das mich gerade beschäftigt hat, im Zusammenhang mit Spenden. Und vielleicht sind es auch eure Gedanken, die jetzt angeregt werden, wenn ihr so etwas von Spendenempfehlungen, Spendenaufruf habt. Im Zusammenhang mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit habe ich am 15. Juni ein Seminar an einer Fachtagung in Sursee und habe jetzt das Formular bekommen, wie viel Dienstentschädigung ich zu gut habe. Und dann konnte man angeben, ob man das aufs eigene Konto will überwiesen haben oder ob man das gerne spenden möchte. Und dann sind so verschiedene Gedanken über ein Zeitchen in mir hinein losgegangen. Die einen behalten das Geld, die anderen spenden das Geld, bis ich dann irgendwo den Frieden gefunden habe. Die eine Seite in mir rein, die gesagt hat, behalte das Geld, hat gesagt, du hast das Geld schliesslich verdient. Das Thema Angst und Gottvertrauen, das musst du separat erarbeiten, das sind Stunden dahinter. Hey, also irgendwie eine Dienstentschädigung ist ja auch ein Dienst dahinter. Und überhaupt, es gibt ja dann auch noch Fahrspesen, es gibt auch noch Kosten, die damit verbunden sind, die müssen ja auch irgendwo bezahlt sein. Und überhaupt, wenn dann Rechnungen kommen, außergewöhnliche, kann ich sie ja denen auch nicht einfach schicken, oder? Dann schliesslich ist mir in den Sinn gekommen, ich gebe ja schon den 10. Soll ich jetzt da noch ein bisschen mehr spenden? Und es könnte ja sein, natürlich brauchen die das Geld und wollen Kosten minimieren, dass jetzt andere Referenten reicher sind wie ich. Die könnten jetzt doch ihr Salär spenden. Und dann auf der anderen Seite weitergeben. Zuerst einmal, wenn ich jetzt das Formular zurückschicke und einfach das Geld für mich, oder? Was haben die jetzt für einen Eindruck, die das Papier überkommen? Ich bin jetzt ein Geiziger. Oder müsste ich das jetzt eigentlich auch von Gott her, wie die drei Organisationen, die dahinter stehen, leisten eine gute Sache und ja, die sind auf Geld angewiesen. Dann ist mir ein Sinn gekommen, wie Gott auch in schwierigen Zeiten inne, wo, ja, längere Zeit, wo die Ausgaben nicht deckt worden sind durch das Einkommen, ist doch Gott treu gewesen. Also gespürt, da geht etwas in uns hinein los zum Thema Geld, behalten oder spenden. Also ich habe mich entschieden, Zahlen will ich dann nicht sagen, aber einfach zu einem Kompromiss. Behalten und spenden. Ist zwar auf dem Formular nicht vorgesehen gewesen, aber wir haben es so gemacht. Jetzt gehen wir zum ersten Gliederungspunkt. Ein Finanztipp mit guter Performance. Es geht um den Bibeltext, wo wir jetzt zusammen haben. 2. Korinther 8 und 9. Wer die Bibel vor sich hat, kann das aufschlagen. Es sind 2 Kapitel, wo der Paulus schreibt, voll ums Spenden. 13 Kapitel hat das, der Brief. 2 Kapitel, ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob er über irgendein Thema in dem Brief so ausführlich schreibt, wie über das Geld. Also von dort her haben wir schon eine Legitimation als Pastoren über Geld predigen. Und es geht da drin um eine Geldsammlung, so sehen wir da in Vers 4 vom 8. Kapitel, für Jerusalem. Der Paulus sammelt für eine Hungersnot, die dort war, über längere Zeit. Wir wissen das aus der Stelle, aus der Apostelgeschichte. Eine Hungersnot in Jerusalem. Und er sammelt sehr gezielt und sehr langfristig in verschiedensten Gebieten drin. Wir wissen, dass er bei den Galater, also Kleinasien, heutige Türkei, gesammelt hat. Wir wissen, dass er eben in Mazedonien, in Korinth, also in Griechenland, von Nord bis Süd gesammelt hat, für Jerusalem, wo es gleich nicht ganz so näher war. Der Paulus ist ein Pfandreiser gsi eigentlich. Darum ist es spannend, wie hat er das gemacht, als Pfandreiser? Man sieht, er hat das sehr strategisch gemacht, über längere Zeit. Also auch das ist legitim. Sicher, er hat das gemacht, nicht für sich. Paulus ist nicht unterwegs, gesammelt für mich, ich gebe mir Geld, nicht wahr? Und von dort her ist das sicher nicht schlecht angekommen. Und unsere Sache ist, wenn wir jetzt als Gemeinde, als Kirche über Geld reden, ist ja immer, ist das eigentlich für andere? Oder ist das für uns? Ja, das ist typisch wahrscheinlich das Sektenhafte, oder? Denen geht es nur ums Geld. Und ihr seid jetzt einfach da, dass da die Kirche das Geld aus eurem Portemonnaie zieht. Wir müssen klar machen, dass wir als sozusagen Non-Profit-Organisation das, was wir brauchen für Löhne und für das Gebäude, Menschen, das gut kommt. Dass wir das nicht für uns brauchen, dass wir ein bisschen klimatisierter, wir sind jetzt froh um die Klimaanlage, und noch ein bisschen bequemer sitzen, aber dass eigentlich das Ganze ein Ziel hat, eine höhere Aufgabe, und das ist der Mitmensch, ich komme nachher noch ein bisschen mehr drauf zu reden. Jetzt Geld. Geld ist eine beschränkte Ressource bei jedem von uns, aber auch Zeit. Und von dort her will ich das Thema auftun. Und wenn ich jetzt von Geld rede, soll ich euer Herzen nehmen, das Thema Zeit mitspielen. Weil auch eine Kirche braucht Geld und sie braucht Zeit, Ehrenamtliche. Und gewisse sagen, okay, ich arbeite jetzt zum Beispiel 20% weniger und investiere einen Teil von dieser Zeit in die Gemeinde. Dann ist der Zehnte ein bisschen kleiner oder einfach das, was finanziell möglich ist, kleiner. Dafür ein grösserer Zeitanteil. Also da gehört eigentlich beides, ist ja zeitbeschränkte Ressourcen und Geld. Und beides können wir spenden. Also wer sich einsetzt, irgendwo spendet Zeit, ist ein Spender. Jetzt eigentlich der Hauptvers jetzt von dem Fundraising, wo da der Paulus macht, ist Kapitel 9, der Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Spenden ist ein Säen. Und irgendwann kommt Ernte. Also jetzt in dem ersten Gliederungspunkt geht es um Gedanken zu dem Säen. Und im zweiten Gliederungspunkt dann um Gedanken zum Ernten und den dritten mehr dann unsere Herzenshaltung, dass wir fröhlich säen können. Säen heisst, ich gebe es fort. Eigentlich so wie, ich wirf es fort. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Aber vielleicht hat der eine oder andere schon auch Geld fortgegeben. Also Finanzexperten, die eine riesige Performance, also riesige Rendite versprochen haben und am Schluss ist es in Sand gesetzt gsi. Es ist nicht einmal mehr das zurückgekommen, was man gesehen hat oder was man eben fortgegeben hat. Der Paulus aber sagt, wenn er Geld fortgeben, ist das wie Säen. Ihr lasst los aus der Hand, es ist nicht mehr euch. Und irgendwie, es ist dann fast wie nie mehr. Eine Zeit ist wie nie mehr. Es braucht dann Geduld, aber irgendwann kommt die Ernte. Vielleicht auf einer ganz anderen Ebene kommt die Ernte. Nicht, dass man jetzt am Schluss mehr Geld hat, aber dass aus dem Geld raus etwas geworden ist. Eine Ernte geworden ist. Also Saat und Ernte. Und da schon, ich will die Frage einfach schon ziemlich an Anfang an stellen. Geld oder Zeit hat damit mit der Frage zu tun, mit der sehr tiefen Frage zu tun, wozu lebe ich eigentlich? Wozu habe ich Zeit, wozu habe ich Geld? Dass ich Zeit kann geniessen, dass ich das Geld kann geniessen, dass es mir gut geht. Oder könnte es sein, dass mein Leben eine höhere Berufung und einen höheren Auftrag hat? Und dann werden wir dann uns widmen. Aber was wir da haben eigentlich, ist das Schöne, dass durch Geld kann etwas entstehen. Ist ja eigentlich nur Geld. Das ist nicht die Mammon, wie die Bibel auch sagt. Aber aus dem Geld heraus kann etwas in Bewegung gesetzt werden. Nicht nur allein, das werden wir jetzt sehen. Werden wir sehen im Vers 10, in dem Kapitel 9, wo es um Säen geht. Geld allein bringt es auch nicht. Man könnte nicht meinen, jetzt buttern wir einfach ein bisschen mehr Geld in die Gemeinde rein und dann entsteht eine Erweckung. Geld, Lohn der Pastoren oder auch das Gebäude ist ein Mittel. Aber Gott will das Leben uns Gedeihen in ihnen schenken. Und darum passt es eigentlich gut zusammen. Abenteuer Geld, Abenteuer Gebet. Es braucht es. Das Eigentliche. Das Geld ist nur ein Hilfsmittel. Das Eigentliche entsteht durch Gott. Also die grosse Verheißung, der grosse Finanztipp für die echte Performance, für die echte Rendite ist, sei das Geld. Lass es los. Wie viel sollen wir da jetzt geben? Da bei den Mazedonier. Das ist die erste Vers aus dem 2-Kapitel-Abschnitt. Geht um die Gemeinde in Mazedonien, also nördlich von dem Korinth, im Norden von Griechenland, im Vers 3. Mazedonier gingen an ihre Grenzen, bis an ihre Grenzen. Oder noch ein bisschen drüber. Das heisst, sie haben ihre Grenzen, die finanzielle, gekannt. Und von dort her einfach noch ein Tipp jetzt für Spenden, aber auch fürs Private. Wie gehen wir mit Geld um? Wo sind unsere Grenzen? Wo setzen wir unsere Grenzen? Ein Mensch, der jetzt am Schluss eben noch zu viel Monat hat und zu wenig Geld hat, der weiss, jetzt muss er ein Budget machen, weil er sich nicht will verschulden. Der weiss, er muss schauen, was sind jetzt die fixen Kosten, was kann er sich daneben sonst noch leisten, das freie Geld. Der weiss es. Aber vielleicht für viele von uns, es geht einfach so auf. Man gibt einfach aus, am Schluss geht es ja auf, ist das okay? Vielleicht nicht. Also vielleicht kann es passieren, dass man jetzt da im Shopping umeinander läuft, dieses und jenes Kleid sieht, uns da eindecken, gute Sachen. Und dann plötzlich merkt, ja, jetzt wird man mit der Freundin auswärts essen, das Geld langt nicht mehr. Aber das hätten wir eigentlich fast lieber gemacht als zwei neue Kleider. Also auch im Privaten drin. ist irgendwo wie ein Budget, wie eine Rechenschaft. Wo fließt eigentlich mein Geld an? Und ist mir das überhaupt das viele Geld wert? Das kann die Lebensqualität, auch im Privat, jetzt abgesehen vom Spenden, erheblich steigern. Oder man braucht ein neues Auto. Ja, wie teuer soll das sein? Natürlich das Modernste, das Teuerste ist das Beste. Also kaufen wir uns das. Das ist einfach jetzt für die, die eine höhere Kategorie an Geld haben, oder? Aber dann dafür Ferien im Ausland, wo man eigentlich fürs Leben gern gemacht hätte, die liegen nicht mehr drin, wenn das Geld schon ausgeht. Von dort her also, schauen wir auch im Privaten, fließt das Geld dort an, wo man es wirklich wettet, wo es uns wert ist. Aber dann auch natürlich Rechenschaft geben, ist da auch ein Säen? Erfülle ich meinen Lebensauftrag eben in Zeit und in Geld? Oder fließt es einfach so irgendwo an? Von dort her denke ich, ein weiterer Vers jetzt in dem 2. Korinther, Vers 3, sie haben das freiwillig da. Der Paulus hat nicht gesagt, ihr müsst so und so viel. Er ist nicht kontrollieren, so und so viel habt ihr zur Verfügung, jetzt müsst ihr das und dieses. Freiwillig heisst, sie haben doch als Christen auf den Heiligen Geist gelassen. Denken, Umgang mit Geld und Zeit braucht ein waches Ohr. Wozu sind wir da? Was will der Heilige Geist von uns? Also jetzt haben wir da vielleicht noch den Vers, auf den hier hinweisen, aus dem 1. Korinther 16, Vers 2. Also der Paulus hat schon im ersten Brief von dieser Sammlung geredet und sagt, jede Woche etwas auf die Seite legen. Also eben, er macht das recht konkret, das Fundraising. Also von dort her sehen wir schon, die haben jetzt nicht mehr den Sabbat gehabt, sondern den Sonntag, wo sie Geld gesammelt haben. Nicht nach dem Judentum, den Sabbat, sondern als Christen. Einfach in kleinen Schritten denken. Nicht einfach ein Jahr über die grossen Zahlen schauen, sondern auch in den kleinen. Das Geld gibt man in kleinen Schritten aus. Einfach überprüfen, ist es so, wie ich es will? Ist es so, wie mir es Gott zeigt? Zweiter Gliederungspunkt, jetzt also zum Ernten. Dann garantierte langfristige Rendite ohne Kursverlust. Also da geht es jetzt darum, wer viel sät, wird viel ernten. Also irgendwo ist vielleicht die Ernte. Das ist einmal ein Vertrauensschritt, dass Gott gedeihen gibt, dass da etwas daraus entsteht. Also bei denen, die da gespendet haben, das Geld ist dann mit der Zeit, wenn die Sammlung abgeschlossen ist, vielleicht hat die über 2 Jahre gedauert, dann auf Jerusalem gekommen. Aber es hat dort noch keine Videoeinspielung gegeben im nächsten Gottesdienst, wo man die verhungerten, halb verhungerten Kinder von Jerusalem gesehen hat, wie die jetzt Kleider und Nahrung bekommen haben. Wahrscheinlich hat man einfach müssen glauben. Vielleicht auch einen Brief, einen Dankesbrief bekommen. Aber man musste glauben, dass es wirklich etwas bringt. Und das ist ja dann auch, wenn man jetzt Spenden an Gemeinde anschaut, da ist ja dann die Rendite, die garantierte Rendite in den Herzen von Menschen. Glaubenswachstum, Menschen kommen zum Glauben. Kannst du jetzt das messen? Geld auf der einen Seite und die ganz höhere Ebene auf der anderen Seite, ist jetzt das eine Ernte, ist jetzt das mehr als du gesagt hast, kannst du gar nicht vergleichen. Einfach das Vertrauen, es bringt es. Und wie der Paulus bei den Mazedonier das rühmt, wie sie gegeben haben, müssen wir einfach auch schon sehen, unsere Gemeinde ist ja nicht am Anfang vom Säen, vom Geldsäen. Und von dort her sehen wir ja schon viele, viele Ernte. Und das soll uns ermutigen, die Ernte. Da haben Christen aus anderen Gemeinden vor 50 Jahren etwa, ungefähr vielleicht, Geld zusammengelegt, weil sich da Baden-Wettingen keinen eigenen Pastor können, leisten konnte. Und so ist der Lohn von Wilhelm Schweyer zusammengekommen und der hat eigentlich so ein bisschen den Schub gegeben, der jetzt in der Gemeinde zu dem Wachstum geführt hat. Andere haben gesät und deren ist Wettingen. Aber wenn wir jetzt nur schon denken, was passiert oder ist passiert an der Bahnhofstrasse, wo Geld zusammengelegt worden ist für das Gebäude dort und der Zeit und jetzt für den Kreuzpunkt Geld zusammengelegt worden ist, man braucht ja irgendwo mal jemanden, wo man daheim ist. Was passiert mit allen? Ist passiert mit allen diesen Generationen von Kindern? Wo geistliche Nahrung, altersgemäße geistliche Entwicklung bekommen haben. Sie haben Reifung bekommen, sie haben christliche Freunde kennengelernt, nicht nur andere von der Schule, sie haben das daheim kennengelernt. Ein wichtiges Fundament. Die einen stehen noch auf dem Fundament und die anderen haben nur das Fundament, aber müssten wieder draufstehen lernen von diesen Jungen. Aber das ist eine riesige Ernte. Oder denken wir das Gebäude, wie viel Gemeinschaft ermöglicht das? Wir sind nicht nur im Leben unterwegs mit Arbeitskollegen, die an Buddha glauben oder was weiß ich was, Esoteriker sind. Wir sind miteinander unterwegs. Kaffeebegegnung, Après-Church, einfach da im Gottesdienst. In Kleingruppen treffen sich da. Wir haben einen Ort für die Gemeinschaft. Und der Ort ist auch ein Ort, wo man sieht, wo Menschen das Evangelium hören, Deutschkurs, Alpha Life. Einfach in jedem Gottesdienst. Und der Kreuzpunkt kann wirklich zum Punkt werden, wo sich Menschen dem Kreuz zuwenden. Das ist Ernte. Oder wenn ich denke, einfach von mir, von meinem Pastor sein, mein Lohn kommt durch Spenden zusammen. Ich kann jetzt in der Bibel drin forschen und gründen und das weitergeben. Und wie wichtig das ist für die Gemeinde, dass es ein biblisches Fundament hat. Auch für die einzelnen Gemeindeglieder, dass sie nicht auf ihre Gefühle oder auf Strömungen reiten können, sondern es Wurzeln haben im Wort Gottes. Wie gut ist das? Oder wie denke ich der Seelsorge, die stundenweise Gespräche, die ich in diesen Jahren geführt habe? Jetzt zahlt ja keine Krankenkasse, Seelsorge, oder? Und einfach das können Zeit Menschen zur Verfügung stellen, zur Ermutigung, zum Trost, ein bisschen ihr Leben ordnen, Ehen ordnen. Das ist einfach Ernte. Auf einer ganz anderen Ebene. Der Paulus sagt also die Verheißung, wir werden säen und ernten. Jetzt zu den Korinther oder eben denen, was da zu den griechischen zu dieser Sammlung. Was ist dort? Was sagt der Paulus? Was ist dort die Ernte? Kapitel 8, Vers 13 redet er von einem Ausgleich. Es soll ein Ausgleich passieren. Da ist natürlich jetzt, sie sind in einer guten Lage drin, da in Griechenland. In Palästina ist Hungersnot. Es ist ein materieller Ausgleich. Nahrungsmittel haben sie natürlich nicht einfach schicken können, das wäre dann schon verdorben gewesen. Aber es ist ja wahrscheinlich anzunehmen, wo Hungersnot ist, da steigen Preise. Am Schluss können nur noch die Reichen sich Nahrungsmittel leisten. Ein Ausgleich. Also Geld ist einfach mal ein Ausgleich. Von einem, der in einer Profitorganisation arbeitet, ein Ausgleich zu dem, der in einer Non-Profit-Organisation schafft. Oder einer, der eine ja, Non-Profit-Organisation drin ist, dass dann die Non-Profit-Organisation, wie es eine Kirche ist, kann einfach überleben. Einfach mal ein Ausgleich. Aber dann geht es noch weiter. Und das hat mich absolut jetzt fasziniert an dem Text. Da haben wir x-mal im wörtlich übersetzten Text, gibt für uns nicht immer gerade einen Sinn, eigentlich wörtlich, so Elberfelder oder so, aber das Wort Gnade. Der Paulus fängt an, Kapitel 1, 8, Vers 1, also am Anfang von dem Abschnitt, und redet über die Gnade, die bei den Mazedoniern einfach da ist. Im Vers 4 ist dann das Wort versteckt. Da geht's eigentlich, sie wollen sich beteiligen am Dienst der Hilfeleistung. Wörtlich, sie wollen sich beteiligen an der Gnade. Interessant, he? Eine Spende ist Beteiligung an der Gnade. Spende ist Gnade. Es fließt Gnade. Es fließt bedingungslose Liebe. Gnade von Gott heisst ja eigentlich, er hat uns gern ohne Gegengeschäft. Er ist für uns am Kreuz gestorben ohne Gegengeschäft. Wir können es nur einfach annehmen und für Vergebung bitten. Wir müssen da nicht irgendwie das abbüssen oder so. Einfach Gnade, Gnade fließt. Und was können jetzt da die in der Hungersnot in Jerusalem zurückgeben? Es ist einfach Gnade, die fließt. Unverdientes Wohlwollen, unverdiente Fürsorge, unverdientes Spenden. Ein riesiges Zeichen von der Verbundenheit, wie es da steht, zwischen den Heidenchristen da in Griechenland, Judenchristen in Palästina. Gnade fließt. Und das braucht doch unsere Zeit. Das ist mehr als nur Geld spenden. Wenn der Verruf ist, Freikirchen, die sammeln nur Geld, das geht ihnen nur um Geld, ist eigentlich der Gedanke hinter, wenn man Geld braucht und sammelt, dann ist das immer ein Geschäft. Aber Gnade heisst, das ist kein Geschäft, das ist einfach Liebe. Unbegreifliche Liebe, dass jemand einfach gibt und nichts erwartet. Das ist Liebe. Also, nehmt das mit. Einfach neben dem Geldspenden ist das wie ein Signal von der Liebe. Ich stand hinter dir. Die Verbundenheit zu dir, ob ich dich jetzt kenne oder nicht, die haben ja die Leute in Jerusalem nicht gekannt, einfach, wir stehen zusammen. Und die Gnade spüren wir jetzt auch, jetzt kommen wir zu einer, also ich finde das eine coole Stelle. Lukas 21, Jesus und das Geld, oder? Also, Lukas 21, wenn einer von uns Pastoren so mich, wie Jesus das dazu mal gemacht hat, kriegen wir eine heftige Ermahnung über Verweis von der Gemeinsleitung. Also, wir müssen uns vorstellen, da ist noch nicht mit E-Banking eingezahlt worden. Jesus war im Tempel und hat sich neben den Opferkasten, also den Kollektenbüchse, gestellt. Und hat da genau geschaut, wer wie viel ihnen gibt. Also nicht nur heimlich, sondern sehr offensichtlich. Und hat sich noch erdreist, das zu kommentieren. Stell dir mal vor, ein Pastor neben Kollektenbüchse und will kommentieren, wer wie viel gibt. Also öffentlich, oder? Also alle haben es gehört, oder? Aber er sagt da, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Vielleicht etwa 2 Rappen. Wenn das Budget von 800'000, jetzt so eine Person, gibt dann 800'000 und 2 Rappen. eher ein bisschen störenden Betrag, oder? Die zwei Rappen, also die verändert an der Summe eigentlich nichts mehr, ist völlig belanglos. Und gleich, Jesus hebt sie hervor. Einfach ihre Herzenshaltung, weil Gnade fließt. Auch wenn du wenig Zeit kannst investieren oder wenig Geld, denk dran. Es ist ein Zeichen, Gnade fließt, die Liebe fließt, die Verbundenheit fließt. Auch wenn du dir musst sagen, also aufs Endresultat, okay, hat es nicht so einen Einfluss. Gehen wir noch zum dritten Punkt, dass es einen ist, wenn man Geld spendet, ist es ein Säen. Der zweite Punkt, wenn wir Geld gesät haben, dann dürfen wir wissen, es gibt eine Ernte auf anderem Gebiet, es gibt einen Ausgleich, aber Gnade fließt. Und die Ernte von den früheren Generationen oder von den früheren Zeiten, auch was ihr gesät habt, es ist unsere Gemeinde schon eine Ernte davon. Aber wie kommt man jetzt als dritter Punkt, wie kommt man jetzt zu einer neuen Verhältnis zum Geld? Also, wo ich mich da mit der, soll ich jetzt das, mein Dienstentschädigung spenden oder nicht? Habe ich schon auch noch ein bisschen meine Selbstbezogenheit. Also, einfach so, es hat mich eigentlich gereut. Eigentlich hat mich jetzt das Formular ein bisschen genervt. Jetzt wollen die noch Geld von mir, ich leiste einen Einsatz und am Schluss wollen sie noch das Diensthonorar von mir. Also einfach ein Stück weit Selbstbezogenheit, nicht mehr sehr sachlich, habe ich in mir gespürt, wie werden wir jetzt davon frei? In Vers 2 von dem 8. Kapitel, einer der Vers jetzt vor euch haben, ein sehr interessanter Vers. Mazedonier haben gespendet. Korinther haben zurückhaltend gespendet. Da geht es einmal in der Stichwortartig um Not, Freude und Freigebigkeit. Und dann hat's bei jedem von uns so ein Adjektiv, oder? Wo dann, das noch ein bisschen, also die Not ist eine grosse Anfechtung gewesen, Bewährungsprobe. Das ist dann zu einer unbeschreiblichen Freude geworden. Und wiederum aus dem aussen ist eine reiche Freigebigkeit entstanden. Jetzt der Paulus zeigt einfach mal den Korinther, was passiert ist als Vorbild. Mazedonier in Not haben gesammelt. Korinther, also in Not, Verfolgung, oder? Korinther haben eine ruhige Zeit gehabt. Die hatten noch keine Verfolgung gehabt, die haben ruhig als Christen leben können. Die haben einmal angefangen, eben den 1. Korintherbrief, haben sie mal angefangen und dann, ja, ein bisschen etwas zusammengelegt. Und dann ist es einfach so ad acta, oder? Das war im 2016 gewesen. Man hat ein bisschen gesammelt. Jetzt hat man ein bisschen anders. Sie haben es einfach vergessen. Interessant, dass nicht die in Verfolgung vergessen, sondern die in Ruhe. Und die in Verfolgung, in Not, haben Freude, sie können das beteiligen, machen das mit Freude. Und aus dem Korintherbrief wissen wir, die haben sich gestritten. Wer ist ein bisschen geistlicher? Wer hat ein bisschen die bessere Charisma, oder? Und der Paulus sagt ihnen, schaut, ob Zungenreden oder Prophetie oder was immer ihr habt, euch fehlt Liebe. Ihr streitet. Interessant, die einen haben Freude aus der Not und die anderen, die es ihnen gut geht, streiten. Ja, natürlich, wir sehnen uns jetzt nicht nach Verfolgung. Aber was will das uns heissen? Wir wollen ja nicht einfach jetzt Not hervorschwingen. Aber ich würde sagen, es heisst, durch die Verfolgung habt ihr gemerkt, was ist es eigentlich? Was ist das Wichtigste? Und die anderen haben sich so an Randfragen bewegt und über die gestritten und Freude am Zentrum an Jesus verloren. Die in Verfolgung haben schon vieles verloren und gewusst, dass einer, der trägt, das ist Jesus. Der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der Jesus, der Vergebung gewirkt hat, der Jesus, der sagt, ich bin bei euch alle Tage, der Jesus, der sie versorgt. Einfach Jesus, alles. Alles in ihrem Leben drin. Jesus ist ihnen immer grösser geworden. Und der Korinther, die das Ganze vergessen haben, war Jesus auch noch einmal, aber eine Rahmenfrage. Also ein neuer Umgang mit Geld heisst für uns, beschäftige dich mit dem Zentrum. In deinem Leben drin. Wo ist deine Freude? Ist die Freude an Jesus deine Stärke oder ist es einfach auch nur ein Thema? Nur so werden wir frei, dass es uns nicht reut, wenn wir etwas geben. Dass wir nicht denken, oh, jetzt müssen wir verzichten, jetzt können wir das nicht, jetzt, oh, das ist jetzt aber schade. Die haben das mit Freude gegeben, mit Freude am Herrn. Und von dort her will ich schliessen mit dem Vers 5, wo der Paulus da sagt, da ist jetzt bei den Mazedonier, bei den Korinther noch nicht. Bei den Mazedonier, bei einer verfolgten Gemeinde, in bitterer Armut, die haben sich nicht nur etwas gespendet, so, jetzt habe ich meine Pflicht da, ich habe jetzt den Zehnten gegeben, sondern sich selbst. Ich denke, wem die Hingabe mit dem ganzen Leben an die Sache von Jesus fehlt, der spendet auch nicht gern. Es ist alles ein Verlust. Aber der, der sein Leben als Geschenk sieht, seine Gesichter als Geschenk geht und auch, dass er gesund kann sein und kann arbeiten und das Geld als Geschenk sieht, der darf geniessen, 100 Stutz einfach mal verputzen, aber auch Geld spenden, dass anderen gut geht, den gleichen Ausgleich gibt, das Reich Gottes kann bauen werden. Man könnte jetzt aus dem Vers, gib dein Leben ganz hin mit all dem an Gott und an Paulus seine Sache, das wäre einfach ein Auftrag von der Evangelisation, könnte man jetzt einfach einen Aufruf machen und jetzt musst du dich entscheiden, jetzt und heute. Aber ich denke, das ist nicht das Leben. Das Leben ist, dass wir aufstehen, jeden Tag. Und uns bewusst werden, das, was wir jetzt leben, das leben wir für Gott, mit Gott. Einfach, wir stellen unser Leben, das tägliche Leben, das alltägliche Leben in seinen Dienst. Mit Zeit, mit Geld, einfach mit allen Ressourcen. Und zu wissen, wir kommen dabei nicht zu kurz. Wir nehmen jetzt einfach so eine halbe Minute Stille. Wenn wir auf den Weg gehen, das ist schon mal eine weiche Stellung, Tag für Tag aufzustehen. Jesus, das ist dein Tag. Und mein Leben gehört dir.